In der heutigen Folge besucht uns ein Fotografie- und Kameraprofi. Los geht's! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem Joker-Kanal. Mein Name ist Joel und herzlich willkommen zur dritten Folge von Joker Talk, in der es heute um Fotografie, Video auch, habe ich schon gerade mitbekommen, geht. Stefan Schäfer zu Besuch, herzlich willkommen. Stell dich doch vielleicht einmal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Und mein Name ist Stefan, ich bin auch YouTuber, Fotograf, Videofilmer, alles so ein bisschen. Und bin jetzt fast 28 Jahre alt leider schon und bin hauptsächlich in der Landschaftsfotografie und Cityscape-Fotografie unterwegs und versuche das auch so ein bisschen den anderen Leuten beizubringen, die da gerade mit anfangen wollen.
Und woher kommst du ursprünglich?
Ich komme aus Berlin, tatsächlich. Also ich bin auch...
Echter Berliner hier mal zu Besuch, endlich.
Ich bin jetzt allerdings wohne ich an der Stadtgrenze, also schon in Brandenburg, aber eigentlich ursprünglich aus Berlin, habe auch in Berlin studiert.
Also, was hast du studiert?
Ich habe BWL studiert. Also was ganz anderes, ja.
Vielleicht da mal interessant kurz, wie kam es dazu, dass du dann irgendwann auf Fotografie gewechselt bist? Oder machst du noch was im Bereich BWL?
Nee, gar nicht. Das hat so gleichzeitig eigentlich angefangen. Also ich habe mal 3 Semester Medieninformatik studiert. Da hatte ich dann aber keine Lust mehr drauf, weil das war irgendwie staubtrockenes Thema. Ja. Und dann habe ich mit BWL angefangen und habe gleichzeitig mit der Fotografie irgendwie so angefangen. Und das hat sich dann so gleichzeitig entwickelt. Und daraus ist dann aber eigentlich geworden, dass ich eher Fotografie machen will. Und das BWL-Ding habe ich dann eigentlich nur so aus Sicherheit zu Ende gemacht.
Das ist vielleicht auch ganz gut für die jüngeren Zuschauer. Also du bist quasi zweigleisig gefahren.
Ja.
Und hast
ja.
dann geguckt, ob die Fotografie irgendwie funktioniert soweit.
Genau. Also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass es gar nichts gebracht hat, weil wenn man selbstständig ist, dann ist BWL immer ganz gut, kann man schon so sagen. Ja, und von daher bereue ich da gar nichts. Und wenn es irgendwann mal nicht mehr funktionieren sollte, dann hat man immer noch was in der Hinterhand.
Ja, das ist ganz gut. Und wann hast du mit YouTube angefangen?
Mit YouTube, also meinen Kanal gegründet habe ich, glaube ich, 2012 oder 2011. Aber so richtig angefangen, dass es jetzt so regelmäßig kommt, war 2014. Da habe ich dann so das erste Mal so richtig mit dem Tutorial mal angefangen, habe so geguckt, macht mir das Spaß oder nicht. Weil ich habe selber sehr viel über YouTube gelernt und dachte mir dann irgendwann so, das wäre eigentlich ganz cool, wenn man auch dann ein bisschen was zurückgeben könnte. Ja. Und hat mir dann Spaß gemacht und seitdem hat sich das dann immer so weiterentwickelt, Qualität ist besser geworden. Und ich weiß noch, ganz am Anfang das erste Video habe ich so aufgenommen an meinem MacBook Pro. Ja. Und aber so mit dem internen Mikrofon, da hörst du dann die ganze Zeit so dieses Lüftergeräusch und so noch im Hintergrund. Wenn du dieses Video heute anguckst, dann denkst du dir so, oh mein Gott. Aber so fängt man halt an. Ne?
Ist das bei dir auch so gewesen, hast du am Anfang viele Videos geguckt, erstmal auf YouTube und bist dann irgendwann selber aktiv geworden?
Also dieses ganze Fotografie-Thema habe ich mir eigentlich über YouTube angeeignet. Also YouTube ist schon echt eine coole Quelle, um Sachen zu erfahren, ob das nun Fotografie ist oder auch hier bei euch im Bereich Apple Support und so weiter. Mhm. Das ist, also auf YouTube findet man inzwischen einfach alles irgendwie. Mhm. Und wenn du eine Frage hast, du brauchst gar nicht mehr googeln, du kannst direkt bei YouTube gucken. Also, ne? Das ist schon echt ganz cool.
Ja, das ist krass. Vielleicht da in dem Zusammenhang gleich mal, welche 3 Kanäle würdest du sagen, schaust du sehr gerne oder würdest du vielleicht auch den Zuschauern empfehlen? Weil ich es immer schwierig finde, beim YouTube-Algorithmus, sage ich mal, wird dir natürlich immer das vorgeschlagen, was du gerade guckst. Ja. Ne? Maurice zum Beispiel guckt jetzt viel mit Hunden, der kriegt dann immer Hundevideos vorgeschlagen.
Das ist aber auch echt krass. Also ich merke das immer so selber, wenn du dir mal ein ganz anderes Thema anguckst und dazu 1-2 Videos guckst, dann wird dir sofort auf der Startseite alles zu dem Thema vorgeschlagen und eigentlich gar nicht mehr zu dem, was du so abonniert hast. Ja. Aber wenn ich jetzt so sagen würde, die 3 Hauptkanäle, zum einen, also das ist jetzt sehr fotografie-spezifisch oder filmspezifisch, Peter McKinnon, so, der aus Kanada kommt.
Legende.
Absolut krasser Typ. Also ich habe den entdeckt, da hatte der irgendwie 100.000 Follower und das war vor nicht mal einem Jahr und jetzt hat er 2 Millionen. Also der geht ja echt durch die Decke im Moment und der macht halt auch einfach coolen Content.
Wobei man auch sagen muss, der kommt ja, ist ja fachlich schon extrem weit. Der hat, glaube ich, früher im Lichtbereich in der Produktion, glaube ich, gearbeitet.
Ja, es kann sein. Ich weiß es nicht genau, aber der ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange Fotograf auch. Also ich habe es mir nicht genau angeguckt, wie lange er schon dabei ist, aber der hat auf jeden Fall schon eine ganze Zeit davor auch als Fotograf gearbeitet.
Auf jeden Fall eine super Empfehlung, dieser Kanal von Peter McKinnon. Wir verlinken die alle mal unten in der Beschreibung. Ja, das ist dein Number One, ja?
Genau, das ist mein Number One. Dann würde ich auf jeden Fall Chris Rogers noch mit reinbringen. Das ist einer, der ist gar nicht so bekannt. Was heißt nicht so bekannt? Er hat auch über 100.000 Follower, aber der macht nur Filme mit der GoPro. Also der ist irgendwie, der wird von GoPro, glaube ich, gesponsert und der macht wirklich, der macht so ganz viele Urlaubsvideos und so, aber der filmt es alles nur mit einer GoPro und ich finde extrem cool, was der aus so einer kleinen Actionkamera alles rausholt. Und dann gerade so die Nachbearbeitung und so finde ich extrem cool. Den sollte man auf jeden Fall auch mal auschecken, wenn man so in die Richtung gehen will. Und ein dritter Kanal, jetzt muss ich ja nochmal irgendwas Deutsches sagen, ne? Wir haben ja bisher nur.
Joker Support,
Ja,
Mensch.
genau, zum Beispiel, ja.
Nein, alles
Ich
gut.
würde, ja, schwer.
Also so einen privaten vielleicht, wo du sagst, den gucke ich jetzt nicht, um was zu lernen, sondern so Entertainment, Unterhaltung, ein bisschen Distraction-mäßiges sowas.
Ja, Entertainment und Unterhaltung ist eine gute Frage.
Schaust du
Ich
irgendwelche
weiß nicht.
Vlogs von irgendwelchen Leuten? Oder schaust du
Casey
vor?
Neistat gucke ich manchmal, ja.
Ja.
Aber ist auch wieder
Geil.
amerikanisch, ne? Ja,
Wollte
aber
gerade sagen.
tatsächlich, der macht ja auch einfach gute Filme.
Ja.
Also kann man nicht anders sagen.
Und ist auch super. Apps auf dem iPhone, deine Top 3 Apps, vielleicht auch für die Zuschauer interessant. Ein oder anderes dabei, was sie noch nicht kennen.
Wird wahrscheinlich nicht so sein, weil ich bin, was das angeht, echt extrem langweilig. Also meine Top 3 Apps, puh, ich würde sagen Instagram.
Ja.
Damit mache ich relativ viel. Lightroom Mobile vielleicht noch. Damit bearbeite ich dann so hauptsächlich die Bilder. Und ja, dritte App. Schwer. Also ich habe eigentlich nur so diese Standard-Apps, die jeder so hat. Ne? Das
Ja,
ist,
also es
also
gibt ja.
Wetter Online kann ich empfehlen. Als Fotograf, wenn du so draußen fotografierst, Wetter Online ist die
Ist es besser
beste
als Weather Pro?
Wettervorhersage. Ja.
Besser als Weather Pro?
Weiß ich
Weather?
nicht, die kenne ich nicht.
Echt nicht?
Aber Wetter Online hat ein sehr cooles Regenradar. Das sagt auf 5 Minuten genau voraus, wann der Regen aufhört. Ja, das ist cool.
Okay, super. Number One Apple Produkt?
Mein MacBook Pro.
Ja,
Ja.
welches hast du?
Ich habe noch das 2013er. Aber das Coole ist, es funktioniert immer noch wie am Anfang. Das
Ja.
ist echt krass.
Hast du das mit einer SSD-Festplatte
Ja,
oder? Ja.
eine 250 GB SSD, also ist auch nicht so viel Platz drauf. Aber ich lagere meine ganzen Fotos einfach immer auf die externen aus.
Ja.
Aber es funktioniert wirklich, also ja, vielleicht ein ganz bisschen langsamer geworden, aber es ist wirklich, ich bearbeite damit meine Fotos, meine Videos. Es funktioniert alles wie eigentlich wie am ersten Tag. Und ich hatte davor halt einen Windows-Rechner und der ist mir nach wirklich ungelogen 2 Jahre und 2 Tage, nachdem ich den gekauft habe, also 2 Tage nach Garantieablauf, ist mir das Mainboard durchgeknallt. Und dann habe ich gesagt, jetzt steige ich auf Apple um, weil ich auch schon ein iPhone hatte und dann habe ich gesagt, okay,
War das
jetzt ist
dein
der Schritt
erstes
gekommen.
Apple-Produkt, ein iPhone?
Ja, iPhone, dann habe ich mir ein iPad irgendwann geholt und dann das MacBook,
Ja,
ja.
also geht es los.
Ja, wenn man einmal drin ist, dann ist es irgendwie echt
Das
schwer, wieder rauszukommen. Oder
ist
was heißt echt schwer? Aber es passt halt
die
einfach alles zusammen, ne?
Schwierigkeit ist halt, gibt eigentlich keine vernünftige Alternative, sage ich mal, von einer anderen Firma, die genau sowas in der Art macht,
Ja,
ne?
genau.
Vielleicht, was mir gerade noch einfällt, auch interessant für den einen oder anderen, wie sicherst du denn diese ganzen Daten, sage ich mal, wenn du Projekte hast? Hast du ein Archiv, eine extra Festplatte dafür oder ein extra NAS-System oder ein RAID oder wie machst du das? Also wie ist so der Ablauf bei dir in dem Bereich?
Ich habe es bisher immer mit externen Festplatten gemacht. Also ich habe, weiß ich nicht, 20 5 TB Festplatten im Schrank stehen, weil ich auch immer alles doppelt sichere, damit ich halt auch die Sicherheit habe. Und diese 2 Festplatten, die dann gespiegelt sind quasi, die stehen auch nicht am selben Ort, sondern die sind in unterschiedlichen Häusern dann. Einfach nur, um wirklich komplett sicher zu sein. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mal anfange mit so einem NAS-System. Ich habe mich damit noch nicht so hundertprozentig beschäftigt, aber die Überlegung ist da, das jetzt mal da so ein bisschen umzustellen. Beziehungsweise dann von dem zumindest zu arbeiten. Und so die ganz alten Bilder, die man nur noch archiviert hat, die kann man dann weiter auf so einen externen Festplatten lassen irgendwie.
Schreibst du denn dann auf die Festplatten drauf, was sehe ich das jetzt Projekt
Ja,
XYZ und so
ich
weiter?
packe mir da einfach dann immer so ein Panzertape und dann schreibe ich mit Edding so drauf. Also so ganz billig halt irgendwie,
Ja, so
aber
gut.
ja.
Ja, super. Vielleicht auch noch Instagram. Wen würdest du da empfehlen zu folgen? Jetzt außer natürlich im Joker-Kanal und deinem persönlichen Kanal. Wie heißt der? Stefan Schäfer.
Stefan Schäfer 90 heißt der.
Okay.
War leider schon alles vergeben von dem Namen her. Gute Frage. Also es gibt da so ein paar Fotografen. Der eine heißt Yannick. Müssen wir unten gleich nochmal
Ja,
in
verlinken.
die Beschreibung verlinken, genau.
Ja.
Weil ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Aber da gibt es 3 Fotografen, die kann ich dir auf jeden Fall gleich nochmal sagen, die richtig gut sind, die auch wirklich viel in der Welt unterwegs sind, die da viele Landschaften vor allem fotografieren. Ich bin ja auch so ein Landschaftstyp.
Super.
Also ich war jetzt auch am Wochenende wieder unterwegs in der Sächsischen Schweiz. Habt auch einen Workshop gegeben und es ist einfach immer wieder cool. Immer wenn man draußen ist, so, dann merkt man immer wieder so durch die Natur laufen, wie cool eigentlich unsere Welt ist. Ja? Wo man auch mal so Landschaften entdeckt, irgendwelche Orte in der Welt, wo halt nicht so viele Menschen hinkommen und die dann eigentlich so ein Stück weit unberührt noch sind.
Ich finde das, sage ich mal, als Fotografie-Anfänger, ich bin ja da auch in dem Bereich jetzt nicht so wahnsinnig unterwegs, aber für mich war es am Anfang immer richtig schwer zu verstehen, wenn man ein Bild gesehen hat, dachte so, boah, das sieht ja Wahnsinn aus. Und man kommt dann an den Ort und macht das gleiche Foto und es sieht eigentlich total mies aus. Und wenn man dann erstmal versteht, was ein Fotograf, worauf der achtet, da kommen wir vielleicht ja später auch noch drauf, Ausschnitt und dann auch natürlich die Bildnachbearbeitung, was da zum Teil rausgeholt wird aus einem Bild, das ist ja, sag ich mal, dann wirklich schon eine eigene Kunst, wo ich dann irgendwann aussteige und sage, okay, das ist ja, also der Workflow dahin, bis man dieses Foto hat, ist ja Wahnsinn.
Ja.
Oder?
Also es fängt schon mit der Planung eigentlich an. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, Fotografen achten halt auch viel auf das Wetter. Du musst halt echt gutes Wetter haben, du musst gutes Licht haben. Also man fotografiert meistens auch nicht so direkt am Tag in der prallen Sonne, sondern es ist eher so Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, da hat man die schönen Lichtstimmung. Da sind übrigens auch weniger Leute unterwegs. Also gerade zum Sonnenaufgang, das ist total cool, wenn du irgendwo hin willst, einen Ort, der sehr viel befahren ist oder belebt ist, geh zum Sonnenaufgang hin, du hast da einen leeren Platz. Also zum Beispiel Brandenburger Tor, wenn du das Brandenburger Tor mal fotografieren willst, ohne Menschen auf, geh zum Sonnenaufgang hin. Da ist kein Mensch. Das ist total cool. Und gerade im Sommer, wenn der Sonnenaufgang relativ früh ist, ist es umso besser. Ja, also das ist mal so Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, natürlich so ein bisschen Bildausschnitt. Muss man immer so ein bisschen drauf achten, wie man es macht. Also es gibt ja so diese dritte Regel zum Beispiel, dass man den Horizont nicht auf wirklich in 50% des Bildes packt, sondern eher ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten. Mhm. Genauso kannst du dann das Bild auch nicht vertikal so anordnen, dass es in der Mitte ist, sondern dass es ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links ist. Da gibt es schon so ein paar Sachen, was den Bildaufbau spannender machen.
Aber zum Beispiel, wenn du jetzt fotografierst, vielleicht für deine Webseite oder so, dann ist ja das Bild, sag ich mal, horizontal meistens. Ne? Für Instagram zum Beispiel würdest du dann sagen, das hat sich ja auch krass geändert,
hat sich oder? Krass geändert, bei mir persönlich sogar auch. Also ich merke das selber, dass ich in letzter Zeit viel mehr auch immer mal probiere, neben dem Querformat auch mal ein Hochformat zu machen. Ja. Und tatsächlich gibt es auch viele Motive, wo ein Hochformat besser funktioniert. Also das...
Ich finde, man sieht das immer, wenn man auf Instagram zum Beispiel jetzt scrollt oder so und da kommt ein Bild, was, sag ich mal, horizontal ist, dass man sofort irgendwie da gar nicht so richtig reingeht, weil das natürlich sehr viel kleiner wird.
Na klar, ja.
Und genau. Die Bilder, die gut funktionieren, sind ja dann immer hochkant. Das heißt, wenn du dafür produzierst beispielsweise, musst du das ja immer im Hinterkopf behalten. Ne?
Das auf jeden Fall. Und man muss halt auch im Hinterkopf behalten, dieses 5:4 Format für Instagram. Das ist ja so das optimale Format, wo Instagram sagt, hochkant 5:4, das hat
heißt,
die beste Anzeige.
Es wird oben und unten was abgeschnitten.
Es wird oben und unten was abgeschnitten, genau. Du hast ja oft in der Kamera hast du ja ein 3:2 Format. Mhm. Und es wird halt auf ein 5:4 Format dann also runtergekroppt quasi. Mhm. Und dann hast du oben und unten, musst du ein bisschen was abschneiden. Das muss man halt bedenken, wenn du wirklich für Instagram fotografierst. Also ich muss zugeben, ich fotografiere jetzt nicht speziell für Instagram, sondern ich mache dann für Instagram was draus. Ich habe es natürlich im Hinterkopf irgendwo, dass man da ein bisschen mehr Platz lässt einfach, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur für Instagram rausgehe.
Du kennst ja sicherlich so Fotografen, vielleicht bist du ja auch einer von denen, das weiß ich nicht, die, wenn sie irgendwo ankommen, ohne Ende auf den Auslöser drücken. Und es gibt dann andere, die wiederum wirklich nur den Shot suchen und dann ein-, zweimal abdrücken und das war's. Wie ist so deine Meinung dazu?
Ich,
oder?
Ich bin eher der Zweite. Also ja. ich bin wirklich, wenn ich rausgehe zum Fotografieren, komme ich meistens mit einem Bild nach Hause oder vielleicht zwei. Also natürlich wird das mehrmals fotografiert dann über die Zeit. Ich stelle meine Kamera dann auch meistens auf ein Stativ, einfach weil du dann die bessere Kontrolle hast über einen Bildausschnitt und so weiter. Du kannst wirklich millimetergenau arbeiten. Und dann warte ich einfach auch so ein bisschen und gucke, wie sich das Licht entwickelt. Mhm. Und dann hat man da am Ende meistens nur ein oder zwei Bilder, mit denen man dann wirklich fertig nach Hause geht. Aber das ist mir lieber, als wenn ich da so 10 Bilder habe, die nur so halbfertig sind.
Irgendwie. Und wenn du jetzt so Auftragsarbeiten hast zum Beispiel, machst du das dann auch so? Oder ist es dann eher so, dass du sagst, okay, ich brauche da, vielleicht will der Kunde irgendwas anderes haben oder der findet was gut, was du vielleicht, sag ich mal, ästhetisch nicht so schön findest, aber wie gehst du mit sowas um?
Meistens wird man da vorher drüber sprechen, ob der Kunde bestimmte Vorstellungen hat. Die meisten Kunden haben keine bestimmte Vorstellung. Das ist dann immer so meine Kreativität, dann, die dann da gefragt ist, was für mich natürlich gut ist. Ja. Aber selbst wenn der Kunde bestimmte Vorstellungen hat, ist das auch gut, weil man dann halt genau weiß, dass der Kunde dann am Ende höchstwahrscheinlich auch zufrieden sein wird, ne? Wenn man dann so ein Ergebnis abliefert. Also das ist unterschiedlich. Aber natürlich muss man sich viele Gedanken darüber machen und man darf halt nicht immer nur dieses Standardrepertoire abarbeiten, sondern man muss halt auch mal was Neues machen. Das sage ich sowieso immer wieder, auch auf meinen Workshops, dass ich die Leute dazu zwinge, auch mal Sachen zu machen, die sie halt vorher noch nicht gemacht haben. Bestes Beispiel ist jetzt dieses Hochformat. Ja? Also die meisten Leute fotografieren halt im Querformat, weil es halt Standard ist. Und dann sage ich denen immer, jetzt zwingt euch doch mal, macht euch doch mal eine eigene Challenge da draus, für die nächsten 2, 3 Wochen einfach mal rauszugehen und einfach auch mal viele Sachen im Hochformat zu fotografieren. Sucht euch dann eine Komposition, die trotzdem funktioniert.
Ja.
Ne? Und so
da
kann man
sich selber arbeiten. Da entdeckt man ja auch vielleicht dann neue Sachen einfach. Ne? Also
auf jeden Fall, ja, viel.
Vielleicht kannst du ja nochmal, wir haben das ja so ein bisschen schon angeschnitten, 5 Anfängerfehler in der Bildbearbeitung oder wenn man anfängt, Bilder zu machen. Es sind ja sicherlich viele Zuschauer, die keine eigene Kamera haben, aber ein iPhone. Und ich finde, das iPhone wird viel zu sehr eingesetzt als Konsumgegenstand und viel zu wenig als kreatives Mittel. Vielleicht hast du da, keine Ahnung, 3, 4, 5 Tipps, worauf jetzt beispielsweise der Zuschauer achten kann, wenn er mit dem iPhone Fotos macht. Was sind so Basics vielleicht, wenn man anfängt, Fotos wirklich so zu machen, wie du sie auch machst, dass du dir Zeit dafür nimmst? Worauf können die achten?
Also das Erste ist mal zum Beispiel, wenn ich sehe viele Leute so auf der Straße, die so in Augenhöhe einfach das iPhone rausholen und einfach so zack fotografieren. Selbst wenn das Motiv dann irgendwie unten ist oder so, dann kippen sie einfach nur das iPhone. Und das ist schon mal das Erste, dass man halt mal probiert, seine Perspektive oder den Blickpunkt einfach mal so ein bisschen zu verändern. Einfach mal in die Hocke gehen, ein bisschen weiter runter gehen vielleicht. Ja, also wenn ich jetzt hier dieses Glas Wasser fotografieren will, dann kann ich das entweder von hier oben so machen und ich bewege mich nicht, oder ich mache es vielleicht mal von ein bisschen weiter unten, habe einen ganz anderen Hintergrund zum Beispiel, habe einen ganz anderen Blickwinkel da drauf, der vielleicht viel besser aussieht.
Perspektive.
Ja. Genau, auf jeden Fall auf die Perspektive achten. Natürlich in dem Zusammenhang dann auch wieder so ein bisschen auf diese Ein-Drittel-Regel vielleicht eingehen, muss man nicht machen.
Ein Drittel-Regel heißt
einfach, du unterteilst das Bild einmal in 3 Drittel vertikal und 3 Drittel horizontal. Und jetzt ist es halt, wie gesagt, wichtig,
in der Schule nicht so gut,
dass du insgesamt quasi 9 kleine Felder hast. Ne?
Okay. Und das klingt schon super. Also 9 Felder habe ich, ja.
Genau. Und die kann man übrigens auch einstellen bei der iPhone-Kamera, dass es so ein Grid gibt.
Ah, okay,
und da sind die genau drin.
So, das lieben wir, ja. Einfach in Einstellungen, Kamera ist das, glaube ich, und dann kann man Gitter anstellen oder so.
Heißt genau, Gitter heißt, ja, irgendwie so, genau.
Raster.
Raster, ja.
Okay.
Perfekt, genau. Und da kann man es direkt sehen und dann wäre es halt einfach zum Beispiel wichtig, gerade so für den Anfang, dass man das mal so ein bisschen übt, dass der Horizont zum Beispiel nicht genau in der Mitte liegt, sondern dass der auf einen von diesen Drittellinien halt liegt. Ja? Dann hat man einfach so ein bisschen einen spannenderen Bildaufbau. Und genauso kann man das halt auch in der Vertikalen machen.
Ist das dann für das Objekt, was man quasi fotografiert, auch wichtig, dass das, soll das dann mittig liegen? Wenn du jetzt beispielsweise, was weiß ich, irgendwo in der Natur bist und du hast in der Mitte jemanden stehen, das heißt, dann achte ich erstmal darauf, dass der Horizont nicht in, dass der Horizont nicht in der Mitte ist, sondern ein bisschen weiter unten.
Zum Beispiel.
Und genau, das Objekt. Ja.
Das Objekt dann auch wieder, das kannst du ja auch auf eine dritte Linie packen. Mhm. Das kommt immer so ein bisschen aufs Motiv an. Also man kann jetzt nicht sagen, das muss immer so sein. Das ist ja das Schöne an der Fotografie oder generell in jedem kreativen Bereich. Es gibt keine Regeln, die man befolgen muss, sondern kann.
Ja. Ne?
Und man sagt jetzt so gerade für Anfänger, dass sie das erstmal so ein bisschen lernen, dass man mit diesen Drittelregeln arbeiten soll. Und dann würde ich halt auch zum Beispiel, wenn ich einen Menschen in die Landschaft stelle, würde ich den halt auch nicht genau in die Mitte packen, sondern eher ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links.
Mhm.
Um dann rechts, zum Beispiel, wenn ich ihn nach links packe, dann habe ich rechts auf der Seite ein bisschen mehr die Landschaft drauf und kann dann, und er guckt vielleicht auch so ein bisschen in die Landschaft rein, dass er so ein bisschen in die Bildmitte reinguckt. Dann führt man halt den Betrachter auch so ein bisschen in den Bildmittelpunkt. Das ist immer so das Ziel eigentlich von so einem Fotografen, dass man mit gewissen Elementen so ein bisschen spielen kann, um den Betrachter so ein bisschen durch das Bild zu lenken.
Mhm.
Also es gibt ja auch so führende Linien. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt,
nee.
Aber führende Linien sind quasi Linien oder Elemente, die in den Bildmittelpunkt führen. Oft auf das Element, wo der Betrachter dann am Ende hinkommen soll. Ne?
Mhm.
Das kann man zum Beispiel mit einer geschlängelten Straße auch machen. Eine geschlängelte Straße, die im Vordergrund anfängt und so in die Bildmitte reinführt.
Das
ist eine super führende Linie,
mhm,
wo der Betrachter die Straße quasi entlang wandert mit dem Auge und dann kommt er in den Bildmittelpunkt, wo dann vielleicht das Hauptobjekt ist.
Ja.
Und so kann man das mit allem Möglichen machen. Das muss keine Straße sein, das kann alles sein. Ja?
Mhm.
Aber da kann man einfach so als Fotograf dann gucken, was kann ich denn hier in dieser Landschaft oder in der Umgebung einfach verwenden, um dann so eine führende Linien zum Beispiel.
Das heißt, man muss sich schon sehr viel Gedanken auch darüber machen, was man fotografiert und wie man das entsprechend ins Bild dann setzt, ne?
Genau. Mhm. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich arbeite zum Beispiel in letzter Zeit auch gerne mal so mit Spiegelung. Eine Pfütze auf der Straße. Wenn man dann weit runter geht, dann hat man eine extrem coole Spiegelung meistens von dem Hauptmotiv und hat es dann halt nochmal so ein bisschen gespiegelt und dann kann man das dann auch wieder so verwenden in der Komposition irgendwie.
Ja, super.
Ganz viele Möglichkeiten.
Dann vielleicht mal, welche Kamera benutzt du? Es gibt ja da Canon, Nikon, was gibt es noch?
Sony,
Sony,
Panasonic, alles
Panasonic.
Mögliche, ja.
Ja. Wie ist da so dein Werdegang und wo bist du jetzt gelandet und was würdest du vielleicht auch empfehlen?
Also ich bin selber bei Nikon. Liegt aber
Zeig
einfach,
mal her, das
ja genau,
Riesenteil.
das ist aktuell so meine Kamera hier.
Danke, fast.
Na klar.
Alter Schwede.
Ja, hat auch ein bisschen Gewicht, ja.
Gut, so als Vlog-Kamera ein
Ja, eher
bisschen
nicht
zu
geeignet,
groß.
genau. Aber ich bin bei Nikon eigentlich gelandet, weil ich mit Nikon angefangen habe. Also meine Mutter hat auch mal so hobbymäßig fotografiert. Die hatte auch eine Nikon damals. Und dann habe ich natürlich mit der Kamera angefangen und dann habe ich mir irgendwann mal ein eigenes Objektiv dafür gekauft. Und wenn du einmal in so einem System drin bist, dann bleibst
Auf
du eigentlich
immer
auch bei dem
so.
System. Weil ein Systemwechsel ist natürlich extrem teuer. Es kommt natürlich auch mal drauf an, wenn du jetzt eine Einsteigerkamera hast und das nur so hobbymäßig machst, dann kannst du dir auch mal von einem anderen Anbieter was holen, ne? Aber wenn man das jetzt schon so ein bisschen professioneller macht und dann viele Objektive davon hat, dann ist das einfach sehr kostspielig, dann auch wieder zu wechseln.
Ich habe das, genau, das wollte ich jetzt sagen, sonst brauchst du ja immer dann so einen Mount oder so, wie nennt man die, damit man wechseln
Genau, ja,
kann.
aber zum Beispiel, also es ist zum Beispiel sehr schwer, ich weiß gar nicht, ob es einen Mount gibt, ich glaube aber nicht, dass man zum Beispiel Canon-Objektive an Nikon ranmachen kann, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, es gibt es andersrum, aber ich glaube nicht, dass man Canon-Objektive an Nikon ranmachen kann. Vielleicht weiß das einer von euch in den Kommentaren noch
Interessant.
besser, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Bei den Sony-Kameras gibt es tatsächlich viele Mounts, wo man dann Fremdanbieter auch ranpacken kann, aber
Mit wie vielen Objektiven arbeitest du so?
Unterwegs bin ich also meistens mit drei oder vier Objektiven. Ich habe jetzt hier das dann, das ist ein Weitwinkelobjektiv, das heißt, man hat einen sehr großen Blickwinkel. Das ist auch gerade gut für Landschaften, weil man in der Landschaft eigentlich immer sehr weitwinklig arbeiten, um möglichst viel drauf zu bekommen. Genauso in Städtefotografie ist es genauso, weil man natürlich relativ wenig Platz hat, ne? Also wenn du halt vor einem Gebäude stehst, dann kannst du meistens nicht weit nach hinten, da kommt das nächste Gebäude. Und von daher braucht man da relativ viel Weitwinkel.
Gehst du denn da, sag ich, wenn du jetzt Bilder bearbeitest, beziehungsweise Bilder machst, werden die, ich habe immer das Gefühl, die sind deutlich dunkler aufgenommen bei vielen Fotografen, wenn ich die dann sehe und denke immer so, das sieht überhaupt nicht toll aus. Und die nehmen die halt deutlich dunkler auf, als es tatsächlich, sag ich mal, dann ist.
Hat einen einfachen Grund. Also erstmal, du kannst in so einer Kamera kannst du ganz normal JPEG-Bilder aufnehmen, so wie man es halt auch kennt, was ein Handy auch macht. Oder du kannst eine sogenannte RAW-Datei aufnehmen, also eine rohe Datei, wo die Kamera selber nichts bearbeitet. Bei so einem JPEG bearbeitet die Kamera intern schon so ein bisschen nach. Sie gibt ein bisschen mehr Kontrast rein, ein bisschen Schärfe und so weiter. Und das machst du bei einer RAW-Datei, macht sie das halt nicht. Das heißt, ich kann im Nachhinein komplett selber bestimmen, wie viel Schärfe im Bild ist, also wie viel nachgeschärft wird, wie viel Kontrast ich dazugebe und so weiter. Das kann ich im Nachhinein alles noch selber nachregeln quasi. Und diese Möglichkeiten habe ich beim JPEG nicht so umfangreich. Das ist halt schon eine komprimierte Datei. Und bei einer RAW-Datei ist es halt so, die ist unkomprimiert, da kann ich auch die Helligkeit noch verändern.
Hast du vielleicht, das ist jetzt eine Frage off-topic, aber gibt es irgendwo mal als Vergleich ein Bild, ein RAW-Bild, was bearbeitet wurde in einer bestimmten Art und Weise und das gleiche Bild als JPEG, was bearbeitet wurde, damit man wirklich mal den Unterschied sieht, weil ich kenne diese RAW-Thematik auch und sehe das ja auch bei meiner Kamera, okay, ich kann RAW aufnehmen. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert damit, danach das zu bearbeiten, weil ich denke, ich muss irgendwas Spezielles beachten. Ist der Unterschied wirklich so krass?
Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Also je nachdem, in welcher Lichtsituation du bist, desto krasser ist der Unterschied. Für Fotografen ist der Unterschied sehr krass. Ich denke mal, für Anfänger ist er nicht ganz so krass, wobei ein RAW-Bild auch immer ein bisschen flauer aussieht. Erstmal, wenn du es unbearbeitet hast. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwo zu Hause vielleicht nochmal noch so einen Vergleich habe. Den können wir ja vielleicht dann irgendwie mal einblenden.
Einblenden, ja. Genau, aber wenn wir nochmal zurückkommen auf dieses dunkle Aufnehmen, was hat das für einen Hintergrund oder warum macht man das?
Der Hintergrund ist einfach der, dass du dunkle Bildbereiche wesentlich einfacher im Nachhinein aufhellen kannst, als du zu helle Bildbereiche abdunkeln kannst. Das kann man sich so vorstellen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Mikrofon, wenn ich das zu so laut drehe, dann hat das ja auch so Störgeräusche, es rauscht und man kriegt diesen Sound auch, selbst wenn du ihn dann im Nachhinein runterpegelst, ist immer noch dieses Störgeräusch irgendwie mit drin. Und genauso ist es halt auch bei den hellen Bildbereichen. Wenn ein Bildbereich zu 100% weiß ist, kriege ich den nicht mehr, da kriege ich keine Details mehr
Keine
raus.
Informationen mehr aus.
Genau. Und andersherum, wenn du dunkle Bildbereiche hast, die sehen zwar schon relativ schwarz aus, aber da sind immer noch Bildinformationen da, die ich wieder rausholen kann. Und dann gehe ich lieber die Richtung, ein dunkles Bild ein bisschen aufzuhellen, als andersrum, weil dann habe ich immer noch alle Details dabei.
Ja, super. Vielleicht nochmal für diejenigen, die sich für Fotografie interessieren. Hast du einen Tipp für eine Kamera, womit jemand anfangen könnte, was jetzt vielleicht budgetmäßig nicht so hoch ist, dass man einfach auch das Risiko hat, vielleicht gefällt es einem nicht und man macht dann doch keine Fotos mehr? Würdest du sagen, es reicht erstmal mit dem iPhone anzufangen oder gibt es vielleicht sag ich mal, eine Budgetkamera, die du empfehlen würdest für jemanden, der, ich habe zum Beispiel sehr oft Anfragen oder des Öfteren schon gehabt, wo jemand gesagt hat, ich will im Urlaub tolle Fotos von meinen Kindern machen, auch dass man so ein bisschen Tiefenunschärfe hat, dass es nicht so einfach so geknipst aussieht. Hast du da vielleicht einen Tipp, womit man anfangen kann oder vielleicht auch, womit du angefangen hast?
Also ich habe mit einer Nikon D300 angefangen, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das jetzt unbedingt die absolute Einsteigerkamera ist. Die ist schon ein bisschen teurer gewesen. Ich habe dazu tatsächlich auch mal vor einem halben Jahr oder so ein Video gemacht, wo ich genau diese Frage auch beantwortet habe, weil ich diese Frage wirklich fast täglich auch gestellt
Können wir
bekomme.
vielleicht einmal verlinken?
Können wir verlinken.
Ja.
Ich kann es ja noch mal ganz kurz sagen. Es geht gerade bei so Einsteigerkameras geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt ein bestimmtes Modell empfehlen kann, sondern es geht eher so darum, erstmal zu sehen, mit welchem System komme ich eigentlich gut klar. Weil die Anordnung der Knöpfe ist zum Beispiel ein ganz anderes von Nikon zu Canon. Also Canon hat zum Beispiel hier oben ein Einstellrad, hier oben drauf, Nikon hat es hier unten und hier hinten. So, und damit kommt mancher klar, mancher kommt lieber mit Canon klar, ja, und das würde ich einfach mal empfehlen, dass man mal ins Geschäft geht. Man kann ja in jeden Fotoladen reingehen und man kann auch zum Mediamarkt gehen und einfach mal gucken, dass man sich da die Einsteigerkameras von den entsprechenden Herstellern mal einfach in die Hand nimmt und dann einfach mal guckt, welche liegt denn gut in der Hand. Das ist, glaube ich, erstmal so das Wichtigste für einen Einsteiger, weil die Kameras an sich, die können alle das, was man braucht für einen Einstieg. Ja? Also die können alle fotografieren, die können alle in manuellen Modus gehen, du kannst die Blende verändern, um zum Beispiel mehr Tiefenunschärfe zu bekommen. Und aber das Wichtigste ist eigentlich für einen Einstieg, dass man sich darüber bewusst ist, was habe ich gut in der Hand, was liegt gut in der Hand. Das ist so das Wichtigste.
Ich finde ja generell bei den Kameras, da müsste eigentlich auch mal so ein Apple-Hersteller kommen und diese Menüs mal benutzerfreundlicher machen. Das ist ja ein bisschen, finde ich, jetzt so im Vergleich, vielleicht hinkt der auch ein bisschen, aber Final Cut gab es ja, sag ich mal, vor Jahren in einer Profi-Variante, wo wirklich Profis mit klargekommen sind. Und inzwischen ist Final Cut wirklich ein Consumer-Thema, was eigentlich jeder relativ schnell versteht, der damit arbeitet. Und ich finde, bei den Kameras wie zum Beispiel Canon oder Nikon, und ich bin ja auch von Canon auf Sony umgestiegen, diese Menüs sind ja Wahnsinn.
Ja,
Also,
das
dass
stimmt.
das nicht mal eine dieser Firmen hinbekommt, mal so aufzuräumen, dass man das sofort versteht, sondern man immer noch rumsucht, das finde ich, das ist unglaublich.
Aber es ist witzig, dass du das ansprichst, gerade jetzt, wenn du eine Sony-Kamera hast, weil ich habe echt schon mit vielen Leuten gesprochen, die auch eine Sony-Kamera haben und die gesagt haben, also die Menüs im Sony, das ist der einzige Nachteil an diesen Kameras. Also gerade Sony hat es irgendwie offensichtlich noch nicht geschafft, da eine vernünftige Ordnung reinzubringen. Es ist natürlich dann auch immer eine Gewohnheitssache, ne? Also wenn du lange mit einer Kamera arbeitest, dann weißt du halt auch irgendwann, wo im Menü was ist. Ich kann jetzt schwer sagen, ob Nikon ein besseres Menü hat oder nicht, weil ich arbeite von Anfang an mit diesem Menü. Für mich ist das alles eigentlich klar.
Finde die
Aber
alle
gut,
gleich schwer.
ja, wahrscheinlich ist es so, ne? Aber das ist halt dann wahrscheinlich wirklich eine Gewohnheitssache. Irgendwann bist du da drin, du weißt, wo du suchen musst. Aber du hast schon recht, so Kameramenüs an sich sind nicht
Sind
unbedingt
nicht ohne, ne?
benutzerfreundlich. Ja.
Ja, weil
Vor allem,
man
weil
nicht
man,
weiß,
weil
was.
man gerade als Anfänger weißt du auch mit vielen Begriffen gar nichts anzufangen.
Absolut.
So,
Gut,
das
ich
ist.
sag mal, das, okay, das ist noch das eine, aber ich finde, die Standardeinstellung, die jeder braucht, und die absolute Experteneinstellung, die sind untereinander oder nebeneinander. Das heißt, es wird nicht unterschieden in dem Sinne, pass auf, das ist jetzt für einen absoluten Pro, der schon lange dabei ist und da kannst du jetzt mal vielleicht was einstellen, sondern es ist willkürlich wahrscheinlich nicht, aber es ist über das Gerät verteilt. Wie du sagst, du hast diese ganzen Knöpfe, dann drehst du an dem. Wir haben das ja auch hier am Anfang mit der Sony gehabt, bis wir uns da reingearbeitet haben, bis man es versteht und dann sucht man auch auf YouTube und so weiter und dann wird mal ein Teil davon erklärt, der andere aber gar nicht und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein Bereich, den ich finde, der mal ein bisschen disrupted werden muss, der irgendwie neu gemacht werden muss, wo man einfach ein schönes Menü hat, womit man klarkommt, quasi so ein OS, wie es auf dem iPhone der Fall ist. Das wird doch schön, oder nicht?
Ja, definitiv. Also ich persönlich bin auch nicht kreativ genug, um sowas zu entwerfen, aber wenn es sowas mal geben sollte, wäre natürlich umso besser. Wobei ich jetzt auch wieder sagen muss, wo setzt du die Grenze? Was sind denn
Ja.
Profi-Eigenschaften oder Profi-Sachen, die im Menü anders sind als Anfängersachen,
Was
ne?
sind so, ich finde zum Beispiel, für mich ist als Anfänger, gibt es ja diese drei Bereiche: Verschlusszeit, Blende und ISO.
Genau.
Richtig? So, das habe ich schon mal gelernt. Und wenn ich weiß, okay, das muss ich als Anfänger erstmal wissen, was bedeutet das? Und dieses Zusammenspiel auch rauszufinden, was stelle ich als erstes ein und was als letztes. Das geht ja gar nicht hervor. Du hast da unten diese Geschichten, dann drehst du da dran und fängst an abzudrücken. Also es ist immer noch schon eine Wissenschaft für sich, deswegen gibt es ja auch Leute wie dich, die sich damit besser auskennen und Experten in dem Bereich sind. Wir brauchen dann vielleicht nicht zu tief reingehen in das ganze Thema, weil das ist mir zumindest
Ja,
aufgefallen.
natürlich. Also, aber gerade wenn euch sowas interessiert, könnt ihr auch mal gucken, weil ich habe mich zu all diesen Themen auch mal tatsächlich ein Video aufgenommen, wo ich mal erkläre, was denn eine Blende eigentlich ist, was sie eigentlich macht, Verschlusszeit und ISO und auch ein Video, wie spielt das dann eigentlich zusammen und was stelle ich denn eigentlich wann wie ein. Ne? Also das ist, glaube ich, so das größte Thema für einen Anfänger, wenn man sich so eine Kamera zulegt, dass man halt mal aus diesem Automatikmodus rausgeht, weil das ist wirklich der größte Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr euch eine Kamera kauft und wirklich mal anfangen wollt, euch mit der Fotografie ein bisschen zu beschäftigen, geht aus diesem Automatikmodus raus, weil der Automatikmodus einer Kamera ist meistens zu 99% der Fälle nicht der optimale. Und einfach um dieses Zusammenspiel mal so ein bisschen zu verstehen, muss man das halt auch einfach mal selber einstellen.
Ist auch der schwerste Schritt, würde ich sagen, weil
Ja.
der Automatikmodus zum Teil tolle Bilder und das Bild sieht einfach in dem Moment, wo du es gemacht hast, schon toll aus, wenn du beim manuellen Modus natürlich
Genau.
meistens noch Nachbearbeitung hast, ne?
Ja, nicht
Oder?
unbedingt Nachbearbeitung, aber gerade so am Anfang kann es natürlich auch mal vorkommen, dass ein Automatikmodusbild besser aussieht als der aus dem manuellen Modus, weil man halt noch nicht so viel darüber weiß. Aber genau das ist wichtig halt, dass man das halt übt und dass man da sich auch mal die Zeit nimmt, Fotos zu machen, wo es jetzt halt nicht drauf ankommt, das perfekte Bild zu machen, sondern dass man sich mal die Zeit nimmt, so ein paar Stunden einfach mal rausgeht und dann einfach mal ausprobiert. Und selbst wenn es nicht funktioniert, direkt am Anfang ist das nicht so schlimm. Ne?
Kann ja genug Fotos machen. Top-Zubehör für die Kamera, wird's irgendwie, gibt es Zubehör in irgendeiner Form, wo du sagst, das braucht man für Weißabgleich oder was es da alles gibt oder Licht oder keine Ahnung, gibt es da irgendwelche kleinen Tools und Helferlein, die du immer dabei hast, die du auch empfehlen würdest langfristig?
Auf jeden Fall, also eine einfache Graukarte zum Beispiel ist immer ganz gut, wenn du jetzt gerade vom Weißabgleich sprichst. Damit kann man ganz einfach den Weißabgleich dann bestimmen. Ja, die fotografiert man einmal und dann kann man im Nachhinein halt den Weißabgleich noch einstellen, beziehungsweise kann man das auch direkt
Macht man
dann
auch im
machen.
Menü, ne?
Genau. Also bei meiner Kamera ist jetzt zum Beispiel so, ich habe hier oben einen Knopf für Weißabgleich. Wenn ich den einmal gedrückt halte, dann kann ich hier an diesen beiden Rädchen wieder drehen und dann kann ich den Weißabgleich bestellen. Ne? Ein Reflektor ist immer ganz cool. Also gerade wenn man vielleicht Menschen fotografiert, so ein einfacher Faltreflektor kostet bei Amazon, weiß ich nicht, nicht mal ein Zehner, glaube ich. Und damit kannst du dann halt das Licht so ein bisschen reflektieren. Wenn du die Sonne zum Beispiel noch hast, kannst du das Licht dann so ein bisschen auf die Person wieder leiten. Speicherkarten, unbedingt viele Speicherkarten, weil Speicherkarten gehen auch immer mal verloren oder mal kaputt.
Was, da gibt es ja auch verschiedene, ne? Class 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Kennst du dich damit
Ja,
aus?
damit kenne ich mich gar nicht so sehr aus. Also ich gucke halt so ein bisschen auf die Schreibgeschwindigkeit, das
Ja.
ist halt wichtig, aber
Wie viel sollen die
ansonsten,
da haben?
ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich meine,
32 MB oder so? Kann das sein?
na,
Was haben die
also
denn hier?
ich habe glaube ich, ich habe Speicherkarten, die schreiben 90 MB pro
Ja,
Sekunde,
krass. Okay.
weil die Kamera halt auch eine sehr hohe Auflösung hat und die braucht dann halt auch einfach
Mega.
relativ
Wie groß ist
viel.
dann so ein Bild danach?
Na, wenn du eine RAW-Datei aufnimmst, ist ein Bild 60 MB groß.
Puh, das ist heftig.
Ja. Wie gesagt, das ist jetzt wie keine Einsteigerkamera. Also jetzt kein Schreck bekommen, ne? Wenn ihr da jetzt eine Einsteigerkamera kauft, dann und gerade vielleicht auch am Anfang im JPEG fotografiert, dann ist so ein Bild halt, weiß ich nicht,
Das
8 bis 10 MB groß.
guter Punkt, echt. Wie gehst du in Bildnachbearbeitung? Wie gehst du davor? Also du hast jetzt deine Fotos gemacht und wie ist dann der weitere Gang der Dinge?
Genau, also dann nehme ich die Speicherkarte, speichere das erstmal alles auf eine externe Festplatte, nach Möglichkeit immer direkt auf 2. Und dann fange ich mit Lightroom an. Adobe Lightroom ist ein super cooles Programm, auch sehr einfach zu bedienen, auch gerade so für Anfänger, weil es nicht wie Photoshop ein Programm ist, wo du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, sondern du hast an der Seite wirklich Regler, da steht dran, was es macht. Also da steht zum Beispiel Belichtung dran und wenn du den halt nach rechts drehst, dann wird das Bild heller und wenn du das nach links drehst, dann wird es halt dunkler. So, es ist einfach zu verstehen, ne? Und da gibt es einen Kontrastregler und so weiter, ne? Und Sättigung und so, ne? Und das kann man halt relativ einfach dann rausfinden. Also gerade so die Grundeinstellungen kann man relativ einfach machen. Also wenn ihr anfangt, vielleicht auch mit der Bildbearbeitung, ist Lightroom tatsächlich ein Programm, was ich empfehlen kann. Funktioniert sowohl am Rechner als auch mit einer Mobile-Variante fürs iPad oder auch fürs iPhone. Und damit bearbeite ich dann quasi diese RAW-Dateien und exportiere sie später dann als JPEG.
Und die ganzen fertigen Bilder hast du die auch alle in Lightroom? Das heißt, hast du so
Ja.
eine, sag ich mal, Show-Off-Gallery, wo deine besten
Genau.
Fotos drin, die sind auch in Lightroom mit
Die sind
drinne?
auch in Lightroom drin und dann natürlich noch so gespeichert, dass sie als RAW-Datei bzw. als TIFF-Datei dann, wenn ich sie in Photoshop dann auch bearbeitet habe. Und die kann ich dann jederzeit wieder als JPEG quasi aus dem Programm exportieren.
Und benutzt du auch die Fotos-App von Apple?
Nee,
Gar
also
nicht.
nicht, dafür nicht. Ich benutze sie für meine iPhone-Fotos, benutze ich sie, aber nicht, um meine großen Bilder da zu speichern.
Das heißt, es ist ja
War
im
also, da,
Prinzip ähnlich, ne? Das
ja.
Lightroom ist ja auch eher ein Bild.
Es ist beides. Es ist sowohl ein Bildverwaltungsprogramm als auch ein Bildbearbeitungsprogramm. Also du kannst damit es ist quasi, ich weiß gar nicht, wie das technisch genau gelöst ist, aber es legt, glaube ich, eine Referenz auf ein Foto auf einer externen Festplatte. Also es wird nicht doppelt gespeichert dann, sondern es ist quasi wirklich nur ist
Verlinkung,
eine
oder?
Verlinkung, genau. Ja, so kann man es sagen. Genau. Also das ist schon sehr, 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 sehr gut und ich nutze eigentlich dann halt keine doppelten Programme, sondern
Ja,
macht das
bleibst
halt
mit
alles im
einem drinnen.
Lightroom, genau.
Wie gehst du denn bei beispielsweise deinen Instagram-Posts, weil da sind ja auch sehr viele Landschaftsaufnahmen, ist dann der Weg quasi, du hast das Foto gemacht, vorzugsweise mit deiner Kamera, spielst das in Lightroom ein, bearbeitest das entsprechend. Da gibt es ja auch noch so einen Fachausdruck, LUTs nennt sich das. Da kam ja mein Neffe Simeon irgendwann und meinte, ja Joel, du brauchst LUTs und ich habe es ewig nicht verstanden. Kannst du es vielleicht einmal erklären, was es ist und was das
Ja,
bedeutet?
also LUT steht für Lookup Table und das jetzt mal so ganz einfach erklärt, es sind quasi Tabellen und da steht jetzt zum Beispiel drin, es gibt eine Farbe Rot und ich möchte diese Farbe Rot in Farbe Blau ändern. Jetzt mal so ganz einfach erklärt, also man kann quasi sagen, ich möchte die Farbe in eine andere Farbe ändern, sowohl vom Farbton als auch von der Sättigung als auch von der Helligkeit. Und so kann ich mir einen bestimmten Look quasi erzeugen, den ich sowohl, also ursprünglich war es mal gedacht für Film, gerade wenn ihr ins Kino geht oder so weiter, dann dieser bestimmte Filmlook, diesen Cinematic-Look, den man da so hat, das sind quasi alles LUTs. Und das gibt es aber inzwischen halt auch für Fotos. Also man kann es inzwischen auch sogar nicht nur in Photoshop, sondern auch inzwischen in Lightroom anlegen und auf seine Bilder quasi drauflegen, um einen bestimmten Look zu erzeugen. Und gerade so Fotografen, die jetzt halt ein bisschen mehr fotografieren, die bauen sich dann manchmal auch so selber ihre LUTs zusammen, um dann ihren bestimmten Style auf jedes Foto so anwenden zu können.
Machst du das auch?
Teilweise, ja. Also ich versuche mein Style schon meistens ohne LUTs hinzubekommen, aber ich habe mir auch ein paar LUTs angelegt und für bestimmte Bereiche ist es
Das heißt
natürlich.
aber, man kann ja LUTs dann wirklich nur nutzen, wenn man immer ein ähnliches Setup hat, ne? Beispielsweise, man fotografiert jetzt immer Sonnenuntergänge, dann kann man sich
Genau,
dafür ein LUT
ja.
anlegen
Genau.
und den immer anwenden.
Es ist ja auch so, du kannst diesen LUT dann in der Stärke verstellen. Also ich kann jetzt einen LUT über zum Beispiel ein Video oder ein Foto legen und kann dann sagen, ich möchte dieses LUT aber nur zu 50% zum Beispiel anwenden, wenn ich jetzt finde, dass in der Situation mir die Farben zu krass sind. Und das ist aber richtig, was du sagst. Also es gibt dann verschiedene LUTs für verschiedene Anwendungen. Wenn du jetzt zum Beispiel hier im Studio filmst, da hast du immer das gleiche Setup und du kannst quasi immer dasselbe LUT nehmen, um dann hier zum Beispiel die Farben ein bisschen zu verändern. Wenn ich zu Hause Videos aufnehme in meinem Studio, dann lege ich da tatsächlich auch immer ein LUT drüber, was die Farben noch so ein bisschen verändert, um es einfach ein bisschen wärmer zu machen. Also die Videos, die ihr jetzt bei mir auf meinem Kanal seht, immer wenn ihr mich quasi am Schreibtisch sitzen seht, da liegt ein LUT drüber.
Ich finde bei LUTs eigentlich ganz gut, also auch finde ich für Anfänger gut, wenn man beispielsweise LUTs herunterlädt von, ich zum Beispiel Peter McKinnon habe ich gesehen, der hat ja auch LUTs. Die sind ja schon sehr krass. Also es geht schon in eine sehr künstlerische Richtung, dass man sagt, wenn man hier jetzt irgendwas fotografiert, das ist übrigens auch noch ein Thema, was ich mit dir kurz besprechen wollte. Aber zurück zu den LUTs. Was ich daran gut finde, ist, man kann so ein LUT anwenden, beispielsweise in Lightroom. Und sieht dann, was derjenige eingestellt hat. Ne? Die Regler verändern sich ja dann sozusagen ein bisschen. Dann sieht.
Nee, in Lightroom geht es nicht.
Ne?
In Lightroom funktioniert es tatsächlich so, dass du das LUT drüber legst und die Regler an sich aber dadurch nicht verändert werden. Das
Ach Quatsch.
nennt man in Lightroom wieder Presets. Und das wurde jetzt gerade in dem neuesten Update quasi erst rausgebracht, dass man diese LUTs überhaupt verwenden kann und die nennen sich dann jetzt Profile.
Ah,
Aber diese
okay.
Profile legt man einfach drüber und dann kannst du nur die Deckkraft quasi von dem Ganzen
Nicht dein
einstellen
Ernst.
und kannst aber gleichzeitig dann noch diese Regler für die Bearbeitung, um das Bild dann nochmal weiter anzupassen, nutzen.
Boah, ich habe dann aber noch eine Version gehabt, wo Ich konnte den LUT anwenden und konnte dann quasi sehen, was hat er wie eingestellt.
In Lightroom?
Ja, aber in der älteren
Aber ich glaube,
Version.
das waren dann eher die Presets, die du
Ja?
meinst. Ja.
Okay. Das ist ein Unterschied wieder.
Das ist wieder ein Unterschied. Ja, also es gibt Presets, da wird halt in Lightroom, du kannst quasi in Lightroom ein Preset erstellen, du machst Bearbeitungsschritte mit den ganzen Reglern, speicherst das als Preset ab. Das ist das eine. Und LUTs sind quasi jetzt diese Lookup-Tables, die gibt es jetzt ganz neu in den sogenannten Profilen, kann man die mit einbinden, aber die kann man dann nicht im Nachhinein verändern.
Das heißt, die ist wirklich geschlossen. Da kommt
Ja,
keiner rein und kann
genau.
reingucken und sagen,
Nee.
so hat der das angelegt.
Nee.
Damn. Okay, dann vielleicht nochmal so kurz vor Ende. Wir sind fast durch mit dem Talk. Was mich interessieren würde, es gibt ja Fotografen, die sehr künstlerisch arbeiten. Sprich, also ich finde bei manchen, wenn man auf Instagram so in der Fotografie-Szene unterwegs ist, viele, die dann schon sehr künstlerisch werden in der Bearbeitung. Das heißt, die Bilder sind schon so krass bearbeitet, dass ich als Zuschauer denke, okay, das kann nicht real sein. Wie stehst du dazu oder wie siehst du das? Gibt es da und bei den Fotografen generell auch, sag ich mal, so Unterschiede? Es gibt ja bei Apple auch die Alteingesessenen, die sagen, früher war alles besser und so muss es sein und nicht, wie es jetzt neu ist und so weiter. Gibt es das bei den Fotografen auch, dass man sagt, ja?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt die Leute von Fotografen, die sagen, Bildbearbeitung kommt mir gar nicht ins Haus und ich mache das Foto so, wie es ist und so muss es dann auch hochgeladen werden. Es gibt aber, und das ist der Großteil der Fotografen, die dann natürlich das Bild im Nachhinein bearbeiten, war ja früher nicht anders. Also zu Analogzeiten wurde das Bild ja auch bearbeitet, nur halt wesentlich aufwendiger und es hat zeitintensiver halt war, ne? Aber ich sag mal, 99% der Leute bearbeiten ihre Bilder nach. Das macht ja auch Spaß. Und wie weit man das dann in der Bildbearbeitung treibt, das ist ja jedem selbst überlassen. Also ich sage immer, für mich persönlich in der Fotografie gibt es eigentlich nicht wirklich Fehler. Jeder hat so seine eigene Ansicht und das ist halt, wie gesagt, ein künstlerischer Bereich und da kann ich eigentlich nicht sagen, ey, du machst das falsch, sondern es ist seine Kreativität und wenn ihm das so gefällt, dann macht er das halt so. Das ist ja ähnlich wie in der Musik. Du sagst ja auch nicht, es gibt falsche Musik, sondern jeder steht halt auf eine andere Art von Musik irgendwie, ne? Und natürlich kann man das gut finden oder schlecht finden, aber es ist eigentlich kein Fehler. Ich habe natürlich auch mal so ein paar Videos gemacht mit ja, die fünf krassesten Anfängerfehler und so. Das ist natürlich dann aber auch eher so eine reißerische Überschrift, wo man natürlich auch, wo die Leute nachsuchen. Also was kann ich für Fehler am Anfang machen? Deswegen nennt man halt auch so ein Video so. Aber ich finde eigentlich nicht, dass man es wirklich als Fehler bezeichnen kann, sondern es ist mehr ja,
Künstlerische Freiheit.
künstlerische Freiheit, genau.
Ja. Okay, vielleicht zum Abschluss, für alle, die sich für Fotografie interessieren, wie hast du dir dein Wissen angeeignet und würdest du empfehlen, du bietest ja, glaube ich, auch Workshops an, würdest du empfehlen, fachlich in irgendeine Richtung zu gehen, an eine Uni zu gehen, das zu studieren oder bist du jemand, der sagt, man kann sich das auch selber beibringen? So, wie war das bei dir selber? Wie hast du das für dich erlebt?
Ich habe viel übers Internet gelernt, also eigentlich fast alles. Ich habe auch mit YouTube angefangen, habe mir ganz viele Leute da angeguckt, die das auch schon vor mir gemacht haben, die natürlich da auch schon aktiv waren und viele Videos erstellt haben zum Thema Fotografie. Und habe mir dann auch von denen mal ein paar Videokurse gekauft, wo es dann natürlich auch ein bisschen weiter in die Materie reinging. Das hat für mich so am meisten Sinn gemacht und heutzutage kriegt man ja wirklich auf jede Frage auch eine Antwort bei YouTube. Und so habe ich das eigentlich gemacht. Ich habe dann auch mal ein paar Workshops besucht, natürlich von Leuten, die mir gefallen haben, weil man natürlich in solchen Workshops nochmal ganz anders an diese Thematik rangehen kann. Du bist eins zu eins mit deinem Vorbild oder mit dem, der dir halt was beibringt und kannst ihm da Fragen stellen. Und das kann man halt in einem Video nicht. Du siehst halt, was er macht, aber du kannst halt nicht wirklich Gegenfragen stellen. Ja, ich kann ihm eine Mail schreiben. Aber ich kriege halt nicht sofort eine Antwort und vielleicht ist die dann auch zu kurz oder wie auch immer. Wenn du dann halt wirklich mit ihm draußen bist oder mit ihr, dann ist das immer schon nochmal was anderes.
Anders, ja.
Aber ich habe das selber nicht studiert, ich hab da auch keine Ausbildung gemacht, sondern ich habe das eigentlich alles so Learning by Doing gemacht. Bin einfach immer wieder rausgegangen, habe selber Sachen ausprobiert, habe mir Inspiration geholt von anderen Leuten, habe dann mal so zum Beispiel ein Foto gesehen und habe dann so gedacht, ey, wie kann man das selber machen? Und dann habe ich es einfach ausprobiert, es selber nachzumachen. So. Es ist auch nicht schlimm, irgendwas nachzumachen, meiner Meinung nach. Da gibt es ja auch mal so die große Diskussion, ja, nachmachen, ganz schlimmes Thema. Finde ich überhaupt nicht. Gerade wenn man am Anfang üben möchte, dann ist es umso besser, wenn man probiert, andere Leute vielleicht erstmal so ein bisschen nachzumachen. Man muss ja das nicht als sein eigenes Werk dann verkaufen, aber man kann zumindest es mal probieren, nachzumachen, nachzustellen, um zu gucken, wie funktioniert das eigentlich. Ja, so, und dadurch lernt man am meisten.
Ja, finde ich einen guten Punkt, weil es wird ja oft dann immer gesagt, wenn man mit irgendwas anfängt, ja, du siehst, das ist ja in der Musik auch so, da wird ja jeder Musiker, das ist, die klingt wie Rihanna oder die klingt wie der und der. Das heißt, es wird erstmal verglichen mit dem Status quo, der da ist, und dann irgendwann findest du deinen eigenen Style und deinen
natürlich
eigenen Stil.
Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, heutzutage ist es eigentlich unmöglich, wirklich noch ganz eigen zu sein. Also es gibt keinen Fotografen, der nur der Fotograf diesen Stil hat. Ja. Also es gibt ganz bekannte Stile.
So.
Auch weil es so viele gibt. Also überleg mal, wie viele Leute inzwischen fotografieren, weil natürlich das Ganze auch wesentlich einfacher geworden ist heutzutage durchs Internet und so. Ja. Und durch die Digitalfotografie an sich halt. Ne? Früher Analogfotografie, haben bei weitem nicht so viele Leute fotografiert wie jetzt. Aber bei so vielen Fotografen, wie willst du denn da noch deinen komplett eigenen Stil haben, den kein anderer macht? Das funktioniert ja gar nicht. Also es gibt einfach alles schon irgendwo. Und
gut, du könntest jetzt sagen, ich fokussiere mich auf eine Sache und mache nur...
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und das ist auch vielleicht nicht auf eine Sache, aber zumindest sollte man sich so ein bisschen einschränken in dem, was man macht. Man sollte immer wieder auch so seine Grenzen mal überschreiten und auch mal was anderes machen. Das auf jeden Fall. Aber man sollte sich auf eine oder zwei Sachen fokussieren.
Ja. Ja, also die haben Spaß jetzt, bringt, wie bei dir jetzt Landschaftsfotografie beispielsweise.
Genau, also ich habe mich so ein bisschen spezialisiert darauf, mache aber auch andere Sachen. Also ich fotografiere zum Beispiel auch Hochzeiten.
Mhm.
Ja, und das ist einfach ein komplett anderes Themengebiet. Da habe ich mit Menschen zu tun, mit glücklichen Menschen in den meisten Fällen.
In der Natur meistens.
Ja, genau. Ja. Meistens auch in der Natur. Und das ist auch wichtig, dass man sich nicht komplett auf eine Sache versteift, aber dass man zumindest, gerade auch wenn man ein Instagram-Profil zum Beispiel leitet, dann sollte man da nicht... einmal ein Foto von der Hochzeit posten, im nächsten Moment ein Foto aus einer Landschaft und dann irgendwie am besten noch sein Mittagessen einmal fotografieren. Mhm. Sondern gerade so, dann sollte man darauf achten, dass man da so ein bisschen Kontinuität reinbringt und nur Landschaftsbilder oder nur Städtebilder oder nur Hochzeitsbilder macht. Deswegen habe ich zum Beispiel mehrere Instagram-Profile. Mhm. Mein Haupt-Instagram-Profil ist halt, wo ich Städte und Landschaften, meistens übrigens Städte, poste. Und dann habe ich ein eigenes Instagram-Profil, wo ich meine Hochzeitsfotos poste. Weil die Leute dann halt auch explizit zum Beispiel mit Hashtags suchen nach Hochzeitsfotografen und dann ist es halt immer besser, wenn du auf ein Profil kommst, wo halt nur Hochzeitsfotos zu sehen sind.
Ja,
die buchen dich dann viel eher, als wenn du da alles kunterbunt irgendwie hast. Ne?
Machst du denn die Workshop hier in Berlin oder wo finden die statt?
Teilweise, ja. Also ich habe jetzt im August, glaube ich, wieder einen Workshop in Berlin und dann zum Festival of Lights gibt's auch was. Wo wir dann zusammen rumgehen.
Mhm.
Und ich bin aber überall. Also ich war jetzt letztes Wochenende in der Sächsischen Schweiz zum Beispiel fotografieren mit ein paar Leuten und Dresden zum Beispiel auch, und dann werde ich auch in Bayern jetzt den nächsten Workshop geben. Und dann gibt es diese Fotoreisen, wo ich dann wirklich eine Woche mit den Leuten unterwegs bin. Jetzt zum Beispiel im September fahren wir eine Woche nach New York.
Krass.
Und machen da intensiv wirklich eine Woche Workshop mit allen möglichen Locations. Wir stehen immer morgens zum Sonnenaufgang auf und wir sind immer abends zum Sonnenuntergang dann unterwegs, auch blaue Stunde danach.
Ja,
weil die Stadt sieht natürlich auch gerade im Dunkeln echt extrem cool aus.
Ja.
Und,
wann ist das?
Im September, vom 8. bis zum 15. September ist das. Also wir fahren tatsächlich über den 11. September. Das ist auch so speziell gelegt worden, weil am 11. September dieses Tribute Light in die Höhe geschossen wird. Also da, wo die beiden Türme damals standen, an der Stelle werden Laserstrahlen in die Luft geschickt und dann kann man das ganz gut fotografieren.
Das können wir dann wahrscheinlich auf deinem Instagram-Kanal uns anschauen.
Auf jeden Fall, genau.
Cool, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, da war sehr viel Interessantes dabei für alle, die sich für Fotografie interessieren. Und vielleicht am Ende, wir stellen immer eine Frage an die Community. Hast du vielleicht eine Frage, die du an die Community stellen würdest? Sonst habe ich auch eine Idee, die wir als Frage stellen könnten.
Ich würde die Frage tatsächlich nochmal aufgreifen. Ja. Wenn ihr Fotos macht, würdet ihr Fotos bearbeiten oder seid ihr selber von euch oder sagt ihr selber, ihr würdet lieber unbearbeitete Fotos ins Internet stellen, weil sie halt schon so fotografiert sind? Und
genau, das ist eine super Frage, weil genau die Frage habe ich auch im Kopf gehabt. Mich würde auch interessieren, oder uns würde interessieren, würdet ihr Bilder, also findet ihr es besser, wenn Bilder in Anführungsstrichen real sind, also wenig Bearbeitung, oder findet ihr vor allem künstlerische Bilder, ich meine Peter McKinnon, die sind ja schon zum Teil krass bearbeitet, oder?
Ja, auf jeden
Würdest
Fall.
Würdest du sagen, das ist auf der Skala 10 von krass bearbeitet?
Nee, das nicht. Von 1 bis 10 auf der Skala würde ich sagen, dass Peter McKinnon so bei 7 ist ungefähr mit der Bearbeitung. Also es gibt noch wesentlich krassere Bearbeitungen, die dann auch viel unrealistischer noch sind, aber ja. Er hat so seinen Style, der ist ja. relativ ausgeprägt so in der Bildbearbeitung, aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, sondern nee. Man erkennt auf jeden Fall eigentlich gleich so, dass das ein Peter McKinnon-Foto ist.
Also findet ihr ein krasses Bild, was heftig bearbeitet ist, aber dafür natürlich einen wahnsinnigen Eindruck auf einen macht, besser? Oder findet ihr ein Bild, was wenig bearbeitet, was mehr real ist, besser? Nehmt gerne unten teil in den Kommentaren, welche Bearbeitung ihr am besten findet. Und oder machen wir es als Abstimmung? Nö, können wir in die Kommentare machen. Mein Lieber, vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und wie gesagt, wir verlinken alles unten in der Beschreibung zu Stefans Kanälen. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne auch auf seinem Kanal vorbei und lasst ihm mal ein Bonnement da. Und dann sehen wir uns bald auf Instagram. Ja?
Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.